Wir wollen heute Morgen an diesem Pfingstsonntag einen Text aufschlagen, der uns zum einen zu dem Werk des Heiligen Geistes führt, zum anderen aber uns auch zeigt, wie wir mit dem Herrn Jesus durch schwere Zeiten gehen können. Das müssen wir ja lernen, das ist ja für uns auch heute in dieser Zeit der Corona-Krise und alles, was auf uns zukommt, ganz wichtig, dass wir darin wachsen. Die Bibel schildert diese Umstände schon. Manch einer, der wundert sich vielleicht, aber das war im Herrn schon vor 2000 Jahren klar, was auf uns zukommen würde, weil er es ja bringt. Er regiert auf der Erde. Und diese Seuche kommt von ihm. Es ist kein Bakterium, was auf der Erde herumfliegt, welches nicht von ihm geleitet werden würde. Das ist etwas, was wir begreifen müssen. Und wir schlagen heute Morgen dazu einen Text aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 21. wollen wir miteinander uns ansehen. Lukas 21, funktioniert die Übertragung nicht? Ist der Markus? Markus, kannst du geschwind schauen, wegen der Übertragung, damit unten von der Übersetzung her das gut gelingen kann. Gut. Während es geregelt wird, will ich noch einmal uns den Text ankündigen, den ich uns lesen will. Lukas 21 lese ich uns vor, von Vers 8 bis Vers 19. So, und während ihr das aufschlagt oder habt das schon aufgeschlagen, kann ich euch sagen, dass also wir uns in der Karwoche hier befinden. Der Herr Jesus ist in Jerusalem und wirkt dort, und es ist wahrscheinlich Dienstag, bevor er dann also 3 Tage später darauf auch ans Kreuz gegangen ist. Und nun kommt er aus dem Tempel hervor, und die Jünger, die staunen ganz arg über den Tempel. In Matthäus 24 ist diese Situation auch geschildert. Da heißt es ab Vers 1, ich lese gleich in Lukas vor, was ich lesen will, ich muss aber zu meinem Text hinführen. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg, und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Das war natürlich eine Nachricht für sie, die sich schon auch ganz arg zum Nachdenken gebracht hat. Und dann heißt es Vers 3, als er aber auf dem Ölberg saß, also da sitzen wir heute Morgen, auf dem Ölberg, wo ist der Ölberg? Ja, genau, also der ist ganz dicht bei Jerusalem. Die haben also jetzt nicht irgendeinen Hubschrauber oder ein Flugzeug gebraucht, das hat es damals noch nicht gegeben, wo sie eben hätte mit hinfliegen können, sondern das war also ganz nahe bei Jerusalem. Dort saßen sie jetzt, der Herr Jesus und seine Jünger. So müsst ihr euch das vorstellen, in der Karwoche. Umgeben von all den Bedrängnissen, die die Jünger schon spürten. Eine Zeit würde auf sie zukommen, voller Schrecken. Die Kreuzigung, die Auferstehung, alles, was auch damit verbunden war, war für sie gar nicht einfach. All das zu erleben, wie ihr Heiland, ihr Herr litt. Und jetzt sitzt er aber mit seinen Jüngern dort auf dem Ölberg, Vers 3, Matthäus 24. Und der Jünger trete zu ihm und er spricht nun mit ihnen. Sie sagen: Sage uns, wann wird dies geschehen, dass also der Tempel zerstört werden wird? Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Das ist also der Hintergrund. Jetzt haben wir den Herrn Jesus und seine Jünger, wie sie auf dem Ölberg sitzen. Und er sieht sie nun an, so müsst ihr euch das vorstellen. Er sieht sie an und sieht, was in ihrem Leben auf sie zukommen würde. Sie würde das erleben noch, einige von ihnen, wie der Tempel wirklich zerstört wurde. Johannes zum Beispiel, der Apostel Johannes. 70 nach Christus wurde er ja zerstört, der Tempel, der herodianische Tempel. Aber er hat das Anliegen, sie durch diese schwierige Zeit, die vor ihnen lag, führen zu können, leiten zu können. Er hat das Anliegen, sie also da auch an die Hand zu nehmen, damit sie für sich diesen Weg gehen können. Und da setzt unser Text jetzt ein im Lukas-Evangelium Kapitel 21, Vers 8. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus dieser großen Endzeitrede. Ich lese es vor. Der Herr Jesus redet, da sprach er: Habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin es, und die Zeit ist nahe, lauft ihnen nun nicht nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen. Aber das Ende kommt nicht so bald. Dann sprach er zu ihnen: Ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen, so wie wir sie jetzt eben auch haben. Und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Vor diesem allem aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen, um meines Namens willen. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt. Denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen noch widerstehen können. Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden. Und man wird etliche von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Doch kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Ich möchte am Anfang kurz noch mit uns still werden und beten. Herr, wir lesen nun oder haben nun gelesen, was du damals auf dem Ölberg den Jüngern erklärt hast, in dieser letzten Woche in Jerusalem. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir es für unser eigenes Leben hören können und verstehen können. Die Jünger sind nun bei dir in der Herrlichkeit und freuen sich an dir. Wir sind noch auf dem Weg, wir sitzen heute mit dir auf dem Ölberg. Wir gehen durch unser Leben hindurch. Wir haben nun manche Schwierigkeiten, ja, nicht so große vielleicht, wie sie hier auch erwähnt werden, aber wir empfinden doch auch, dass manches auf uns lastet.
Und Herr, wir wollen nun lernen für uns, damit umzugehen. Du hast damals deine Jünger unterwiesen, du willst uns heute darin unterweisen. Nun hilf uns zu hören, aufzunehmen und aus dem Glauben zu leben. O Herr, wir vertrauen uns dir an. Ich habe keine Kraft von mir aus, dein Wort zu verkündigen. Ich kann dir nicht dienen, Herr, es sei denn, dass du mir dienst und mich leidest und führst durch deinen Geist. Wir haben von uns aus keine Kraft zu hören, nur wenn du unsere Ohren auftust und unsere Herzen bewegst, kann wirklich etwas geschehen, wo wir Veränderung erfahren. Wir sind arm, Herr. Wir brauchen dich. Hab Erbarmen mit uns. Amen. Wie gehen wir mit dem Herrn Jesus Christus? Da ist die Türe auf. Entschuldigung. Ist das Absicht, oder? Vielleicht kann man kurz schauen. Markus, kannst du noch mal kurz gucken, weil irgendwas nicht funktioniert? Das wäre wunderbar. Wenn ihr einfach kurz gucken könnt, das wäre schön, weil das die iranische Geschwister auch die Übersetzung haben könnte. Da wollen wir doch einfach uns Mühe machen. Gut. Während jetzt noch einmal das auch versucht wird, in Gang zu bringen, möchte ich uns heute Morgen, wie gesagt, auf den Ölberg führen. Dort sitzen wir nun bei dem Herrn Jesus Christus. Vielleicht kann man die Türe kurz zumachen, das stört doch etwas, das wäre ganz gut. Dankeschön, vielen Dank. Dort sitzen wir jetzt und wir haben nun gehört, was der Herr Jesus seine Jünger, diesen ja, 12, die er auch ausgesucht hat und vielleicht waren noch ein paar mehr mit dabei, was er ihnen zu sagen hat. Und das ist eine ganze Menge, was er ihnen zu sagen hat. Er erklärt ihnen von Kriege, er erklärt ihnen von Seuche, er erklärt ihnen von also Erdbeben, Hungersnöte, Schrecknisse, Zeichen am Himmel, die sich einstellen werden. Und dann sagt er ihnen noch etwas, das muss ihnen ganz besonders nahe gegangen sein. Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden. Und man wird etliche von euch töten. Und jetzt kommt noch dazu, ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Das ist eine Menge, oder? So, wenn ich das jetzt höre, ich bin jetzt so ein Jünger, ich versetze mich jetzt in diese Situation, dass ich das nun höre und für mich das nun auch gelten soll, dann geht es mir so, dass ich mir ganz still in meinem Herzen sage, das ist doch eine Menge, was der Herr mir da zumutet. Das ist doch ganz arg viel, was der Herr mir da zumutet. Ich kann mir gut vorstellen, dass von den Jüngern, die damals das gehört haben auf dem Ölberg, dass sie genau so gedacht habe. Das ist eine Menge, was der Herr uns zumutet. Wir haben jetzt nicht eins zu eins genau das gleiche Leben, wie die Jünger auch hatten. Aber ich bin davon überzeugt, dass einige, vielleicht sogar alle, die hier sitzen, manchmal genau so denken. Dass wir genau so empfinden. Dass wir sagen, es ist eine Menge, was der Herr mir zumutet. Es ist ganz arg viel. Und jetzt sind wir vielleicht nicht einmal in dieser Situation, dass wir gleich ausgeliefert werden, wie sie wirklich ausgeliefert wurde und ins Gefängnis gesteckt wurde. Wir sind nicht in der Situation, dass wir nun solch eine Verfolgung haben. Wir werden vielleicht nicht so von unseren eigenen Familienangehörigen, manchmal vielleicht sogar schon etwas, aber nicht so gehasst, wie es hier unter Umständen, wie es hier beschrieben wird. Ihr werdet von allen gehasst werden. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir unsere Päckchen jetzt uns anschauen, was wir persönlich gerade zu tragen haben, ihr euer eigenes Päckchen euch anschaut, mit all dem, was jetzt eure Laste, eure Nöte, eure Sorge betrifft, für euch, für eure Kinder, für eure Familie, für eure Gemeinden oder für euer Arbeitsleben, egal was auch immer es ist. Wenn ihr euch dieses Päckchen anschaut, sagt ihr vielleicht auch, manchmal sind es Sorgen des Alters, die man auch hat, Lasten des Alters, dann sagt ihr euch unter Umständen auch, es ist doch eine ganz große Last, die ich da auch trage. Es ist doch so, dass ich von meiner Seite aus da unwahrscheinlich viel zugemutet bekomme und der Herr mir viel auferlegt. Und weil es uns eben auch so geht, möchte ich am Anfang uns wirklich hier zwei, drei Dinge dazu sagen, zu dieser Zumutung, was der Herr uns zumutet. Zum einen muss ich sagen, was er uns zumutet. Mutet er uns nicht zu, um uns zu zerstören. Das heißt, das Ziel, was dieser Zumutung also unterliegt oder warum wir das alles erleiden, ist nicht, dass wir zerstört werden, dass uns unser Glaube genommen werden soll, dass wir also so durch den Schwitzkasten gedreht werde, wie ein Feind das vielleicht manches Mal tun kann, wenn er uns persönlich auch angreifen will. Gott greift seine Kinder nicht in dieser Weise an, dass er sie schlägt, um sie zu zerstören. Das macht der Feind. Aber und das muss ich jetzt dazu sagen, in dem Augenblick, wenn man gehasst wird, in dem Augenblick, wo diese Last sich auf einen legt, die man nun auch auferlegt bekommen hat, in diesem Augenblick kann es einem so ergehen, dass man den Eindruck hat, ach, es kommt mir so vor, als wollte Gott mich zerstören. Als würde nun mein Leben, welches ich lebe, eines sein, was unerträglich geworden ist. Und aus diesem Grund muss ich es uns und möchte ich es uns auf das Herz legen. Ganz egal, was ihr im Augenblick empfindet, ganz egal, was ihr auch fühlt und spürt, das eine kann ich mit euch, kann ich euch mit Gewissheit sagen, das eine ist auf jeden Fall nicht der Fall. Das ist jetzt ein bisschen komisch ausgedrückt. Es ist so, der Herr will euch nicht zerstören. Hat der Herr seine Jünger zerstören wollen?
hat er seine Apostel denn also hinausgesandt in die Mission, um sie zu zerstören? Nein, ganz im Gegenteil. Also was auch immer der Herr uns zumutet, er will uns nicht zerstören. Ich will es mal mit anderen Worten ausdrücken. Was auch immer er uns zumutet, hat er mit viel Liebe für uns ausgesucht. Das kann man nur im Glauben annehmen. Was er immer mir zumutet, sind es körperliche Leiden, sind es seelische Leiden, sind es Leiden im Familienkreis, sind es Leiden, eben, die darüber hinaus ich auch erfahre, von außen her kommend. Was auch immer er mir zumutet, hat er mit viel Liebe für mich ausgesucht. Glaubt ihr das? Ich will es euch ganz offen sagen, wenn man diese Dinge erlebt, dann kann man nicht die Liebe empfinden in solch einem Augenblick, gefühlsmäßig empfinden. Aber wenn ich die Bibel lese, sagt mir der Hebräerbrief, das könnt ihr für euch zu Hause einmal nachschlagen, dass Gott, wenn er seine Kinder erzieht, sie zum Guten erzieht. Dass alles, was er auch in unserem Leben geschehen lässt, er mit viel Liebe für uns ausgesucht und erwählt hat. Das ist völlig egal, was auch immer es ist. Ich muss euch offen sagen, dass ich das nicht verstehen kann. Ich muss euch offen sagen, dass es kein einziges Kind Gottes auf der Erde verstehen kann, wie Gott das alles macht, dass er unser Leben durch so viele Stürme lenkt. Die Jünger, die waren auf dem See Genezareth auch in einem Sturm mit auf dem Boot und dachten, sie kommen um. Und der Herr sagt dann zu ihnen, warum habt ihr so wenig Vertrauen? Wir verstehen das nicht. Und ich möchte euch auch nicht darum bitten, dass ihr das versteht. Das ist nicht mein Ziel. Das würde mich und das würde euch überfordern, wenn ich euch sage, ihr müsst es einfach nur besser verstehen. Ich möchte euch darum bitten, dass ihr den Herrn Jesus Christus und den himmlischen Vater und den Heiligen Geist, den dreieinigen Gott, als jemand anseht, der euch sich zugeneigt hat in seiner großen Liebe und diese Liebe am Kreuz demonstriert hat. Und fortwährend sie nun aber auch in eurem Leben demonstrieren will. Von daher sollt ihr es betrachten und aufnehmen. All diese Zumutungen. Und das kann nur vom Glaube her erfolgen. Nicht durch irgendwelches Verständnis, dass wir sagen können, ach, ich kann diese Gleichung auflösen. Ich kann wirklich auch rausfinden, was X ist. Also das ist ja in einer Gleichung oft auch das, was man dann rausfinden will, diese unbekannte Zahl. Ich kann das Unbekannte mir verständlich machen. Nein, ich kann es nicht und ihr könnt es auch nicht. Aber wir haben das Wort Gottes. Und wir haben im Wort Gottes die Zusage, dass der Herr seine Kinder liebt, dass er seine Liebe in ihre Herzen ausgegossen hat und dass er für sie sorgt. Und daran dürfen wir festhalten. Wir dürfen es uns sagen, wenn wir es nicht verstehen. Herr, auch das, was du jetzt in mein Leben hineinbringst, in diesem Augenblick, hast du mit viel Liebe für mich ausgesucht. Wenn ich das so begreife und annehme, dann ist das etwas, wo ich dadurch auch lerne, damit umzugehen. Aber diese Zumutung, die er uns zumutet, bringt
für uns auch zugleich ein wunderbarer Segen. Das ist auch so etwas, was im Augenblick der Erfahrung, wenn wir durch Trübsale hindurchgehen, wenn wir durch Schwierigkeiten hindurchgehen, für uns nicht so einfach annehmbar ist. Aber wir wissen von Paulus, der hatte das dann auch ein bisschen so für sich gelernt und hat darin sich geübt, dass diese Zumutungen Gottes in seinem Leben für ihn wichtig sind. Er sagt im Römer 5, Vers 3, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Oder wir rühmen uns unserer Bedrängnisse. Das ist, also, wie soll ich jetzt sagen, das große Einmaleins, wenn ich jetzt die Rechenkunst so betrachte. Das ist also so der Weg, den man mit dem Herrn Jesus geht, wo man schon ein Stück weitergekommen ist, wo man schon gelernt hat zu sagen, was mir jetzt so schwerfällt, was mich zusammenpresst, diese Trübsal, diese Bedrängnis, was mich so bedrängt, ist etwas, was ich abgebucht habe als ein Segen. Was ich als Segen für mein eigenes Leben erwarte. Daraus erwächst mir Segen. Warum? Paulus erklärt es ja in Römer 5. Er sagt nämlich dann, weil wir wissen, dass die Bedrängnisse oder die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. So denkt man richtig. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Und ich sage auch nicht, dass ich jedes Mal, wenn ich in so einer Bedrängnis bin, ganz leicht und einfach so denken kann. Sondern ich kann durchaus auch anders denken und kann sagen, Herr, warum mutest du mir das jetzt zu, dass ich so durch diese Not hindurchgehen muss? Aber dabei sind wir heute Morgen. Der Herr Jesus sitzt mit seinen Jüngern auf dem Ölberg und erklärt seine Jünger, was alles auf sie zukommen würde, an Schwierigkeiten. Und will ihnen dadurch aber klar machen, nicht nur ich mute euch etwas zu, sondern was ich euch zumute, ist nicht, um euch zu zerstören. Meine Liebe könnt ihr darin wahrnehmen, wenn ihr genau hinschaut, werdet ihr merken, was für ein Segen aus dieser Not heraus für euer eigenes Leben erwächst. Und darüber hinaus, diese Zumutung, die der Herr uns zumutet, verherrlicht ihn. Nicht nur, dass es für uns ein Segen ist, sondern wenn wir nun so uns diese drei Freunde in diesem Feuerofen vorstellen, im Buch Daniel. Nun, da stehe sie mitten im Feuer. Aber jetzt steht ja noch jemand bei ihnen. Und die Perser haben das damals wahrgenommen und gesehen. Da ist noch ein Mann mitten im Feuer. Und als sie herauskamen, war nicht mal ein Brandgeruch an ihre Kleider festzustellen. Sie wurde durch das Feuer hindurchgetragen. Und der Herr wurde verherrlicht. Wir werden durch die Feuer hindurchgetragen. Nicht, dass uns diese Feuer erspart bleiben würde. Nicht, dass wir kein Leid erfahren würden. Nicht, dass wir nicht sterben würde. Das wird hier den Jüngern auch gesagt.
sie werde euch töten. Aber in ihrem Leben und in ihrem Sterben verherrlicht sich der Herr. Durch diese Bedrängnisse hindurch, durch die sie gehen musste, den Hass und die Ablehnung, die sie erfahren musste, die Gefängnisse, die sie auch erlebt habe, durch diese Bedrängnisse hindurch hat sich der Herr verherrlicht. Das ist eine Menge, wenn ich jetzt so für mich meine Bedrängnisse und all die Zumutungen mir anschaue, die der Herr mir zumutet. Aber wenn ihr das für euch mitnehmt, dass ihr immer wieder euch sagt, der Herr will mich nicht zerstören. Der Herr hat eine große Liebe und in dieser großen Liebe hat er alles ausgesucht, was mir in meinem eigenen Leben begegnet. Und der Herr bringt mich voran, er erzieht mich, er segnet mich, er baut mich auf durch diese Bedrängnisse. Und er verherrlicht sich selbst mitten in diesen meinen Bedrängnissen. Wenn ich das alles vor Auge habe, im Glaube ergreife, vermag ich durch diese Bedrängnisse hindurch zu gehen. Wisst ihr, das ist ja nun das Ziel gewesen. Das müsst ihr euch mal so vorstellen, dass der Herr Jesus ja genau diesen Wunsch hatte, seine Jünger nicht nur dazu zu bringen, zu sagen, ach ja, ich bin bereit, irgendwie damit fertig zu werden. Kriege und Seuche und Hass und auch eben sogar am Ende vielleicht zu sterben, um des Herrn Jesu Wille, um seines Namens Wille. Das war ja nicht wirklich das Entscheidende, nicht das, was letztendlich das Ziel darstellte. Es ging dem Herrn Jesus ja nicht nur darum, dass er sagte, meine Jünger habe ich jetzt vor mir und ich weiß, es kommt eine schreckliche Zeit auf sie zu und jetzt möchte ich einfach, dass sie durch diese schreckliche Zeit gut durchkommen, sondern es geht ihm ja darum, das lesen wir ja dann in der Apostelgeschichte, diese Jünger zu gebrauchen. Und da komme ich jetzt also zu Pfingsten, Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo wir ja dann auch lesen, das sagt der Herr ihnen, als sie ihn fragen, richtest du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Mit Jesus vorangehen in schweren Zeiten. Er mutet uns einiges zu. Er mutet seinen Jüngern einiges zu. Aber er hat ein ganz besonderes Ziel vor Auge. Er möchte, dass ein Zeugnis aufgerichtet wird. In unserem Text ist es genau so auch beschrieben. Vers 13, Lukas 21, sagt der Herr Jesus, das wird euch aber, also diese Nöte, dass ihr dann verfolgt werdet und dass ihr vor Könige und Fürsten gestellt werdet, das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. Jetzt passt auf, der Herr Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen auf dem Ölberg und sagt, ihr werdet durch große Nöte und Schwierigkeiten geführt werden. Ihr werdet sie erfahren. Ihr werdet es erleben. Und ich habe das Ziel und die Absicht, dass ihr mitten in diesen Nöten ein Zeugnis für mich seid. Das ist zu viel, oder? Das ist zu viel. Wir empfinden genau in dieser Weise immer wieder, dass wir sagen, das ist zu viel. Ich kann nicht diese schwere Last tragen und zugleich ein Zeugnis sein. Und ich gebe euch recht, es ist zu viel. Das ist wichtig, das zu verstehen, dass es zu viel ist für mich und für euch. Es ist wichtig, das wahrzunehmen, dass wir das nicht können. Manches Mal wird Pfingste gefeiert, die Ausgießung des Heiligen Geistes in seiner Fülle. Und es wird also ganz arg viel darüber gesprochen. Aber dann steht jeder wieder auf und lebt aus seiner eigenen Kraft. Was? Versteht ihr, wenn das so ist, dann haben wir ja gar nicht begriffen, warum der Heilige Geist in seiner Fülle gekommen ist. Für uns ist es wirklich zu viel. Also nicht nur, dass wir von uns aus sagen, ich muss mich zuallererst mal so um meine Angelegenheiten kümmern. Wenn ich jetzt die Apostel vor mir habe, dass ich dann sage, also Herr Jesus, ich gehe nicht bis ins Ende der Welt. Ich habe da so meine Straße, wo ich wohne, da kann ich auch ein Zeugnis sein. Ist zu viel. Ist einfach zu viel. Oder ich kann mir vorstellen, dass der Apostel unter Umständen gesagt habe, also weißt du, gedacht habe, ins Gefängnis geworfen zu werden, gehasst zu werden, getötet zu werden, durch Kriege und Hungersnöte zu gehen, Seuche zu erleben. Das ist zu viel. Da muss ich einfach erst mal schauen, dass ich überleben kann. Dann noch ein Zeugnis zu sein, da habe ich ganz andere Interesse. Für uns ist es wirklich zu viel. Wir können es nicht von uns aus. Niemand kann von sich aus Christ sein. Das ist nicht einfach ein Spiel, was man spielt, wo man dann versucht, von sich aus irgendwo was nachzumachen. Ja, jetzt ahme ich Jesus nach. Niemand kann das. Wir sind Egoisten. Wir lieben uns zuallererst und unser Leben. Wir können nicht einfach unser Leben verlieren. Wir wollen nicht unser Leben verlieren. Wir wollen unser Leben gewinnen. Deswegen kann man das nur durch Gottes Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch ein neues Leben, was von Gott herkommt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, also das ist etwas, was wir immer wieder merken und spüren werden, wenn wir so an unser eigenes Ende kommen und sagen, ich habe genug. Ich will nicht mehr weitergehen, ich will nicht mehr weiter jetzt einfach auch immer so, Herr, deine Anliegen vor Auge haben, ein Zeugnis sein. Ich habe genug, ich merke, dass diese Leute mich ablehnen, sie hassen mich, sie wollen nicht auf dein Wort hören, ich habe genug. Ja, das ist wirklich so, auch heute, wir reden mit unseren Nachbarn. Und sie reagieren nicht. Sie lehnen uns ab, sie hassen uns vielleicht deswegen. Sie sind deswegen sauer auf uns. Und wir sagen dann irgendwann einmal, ich habe genug. Heute ist Pfingsten und wir denken an
das Werk des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist in unseren Herzen wohnt und uns erfüllt, dann haben wir nicht genug. Dann geht es uns unter Umständen genauso wie den Apostel dann in Kapitel 4 beschrieben, wo wir lesen in Vers 3, dass sie im Gefängnis landen. Und sie legen Hand an sie, die Pharisäer, die Schriftgelehrte, die Priester, Hauptmann des Tempels, Sadduzäer, ne? Und sie brachten sie ins Gefängnis. Dann ist es so, dass man im Gefängnis sitzt. Warum? Weil sie ein Zeugnis waren. Weil sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Aber dann, versteht ihr, dann ist es so, dass sie aus dem Gefängnis entlassen werden. Und dann spüren sie, als sie aus dem Gefängnis entlassen werden, dass sie es nicht können. Und dann gehen sie auf die Knie und sagen, Herr, hilf uns. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Ihren. Und dann heißt es, Vers 24, und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Und dann bringe sie ihm ihre Anliegen und bekenne ihm, dass sie selber keine Kraft von sich aus habe. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Sie sage, wir können es nicht von uns aus. Sie wolle es, ist keine Frage. Aber sie könne es nicht von sich aus. Und dann heißt es, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das große Anliegen, welches der Herr Jesus für seine Kinder und für seine Gemeinde heute hat, dass sie ein Zeugnis inmitten dieser schweren Zeit sind. Dieses große Anliegen können wir nicht von uns aus erfüllen. Wir sind dazu nicht in der Lage. Wir verzweifeln, wir verbittern, wenn wir diese Lasten alle in unserem eigenen Leben spüren. Wir haben keine Hoffnung, wir vertrauen nicht mehr, wir glauben nicht mehr, wir haben keine ausreichende Liebe mehr. Wir sind nicht dazu in der Lage. Wir denken an uns. Aber wenn der Heilige Geist in unserem Herzen wirkt, und das dürft ihr auch für euch mal so ein kleines bisschen euch ansehen und euch mal diese Frage euch stellen, inwieweit wirkt der Heilige Geist in meinem Herzen? Inwieweit erfüllt er mich, dass ich nun auch diese Kraft spüre, für Jesus zu leben, ein Zeugnis für ihn zu sein. Da will er uns hinbringen. Und da möchte er uns helfen, dass wir da auch vorankommen, dass wir da vorangehen und dass wir es dann genauso erleben, wie der Paulus es einmal sagt, als er selber im Gefängnis saß, im Philipperbrief. Also da waren diese Schwierigkeiten, da waren diese Probleme, da waren also diese ganze Bedrängnisse. Und er sagt dann im Philipperbrief in Kapitel 1, Verse 12 und folgende, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, also seine Gefangenschaft, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Versteht ihr, das ist ein Wunder. Das ist Gottes Werk. Das können wir nicht tun. Wir sagen, wenn wir im Gefängnis sind, jetzt muss ich mich kümmern um mich.
Ich muss mich kümmern, dass ich jetzt besucht werde. Ich muss mich kümmern, dass ich jetzt also auch alles habe, was ich brauche. Als der Paul Schneider im KZ in Buchenwald seines Glaubens willen eingekerkert war, brannte das Feuer des Heiligen Geistes in seinem Herzen. Er hatte einen schlimmen Fuß. Er war krank. Und aus seiner Gefängniszelle heraus rief er das Evangelium. Er hat es nicht oft tun können, weil sie immer wieder gekommen sind und ihn verprügelt haben, dass er tagelang krank daniederlag. Und doch immer wieder, wenn er neue Kraft gefunden hatte, verkündigte er aus dieser Gefängniszelle das Evangelium. Das kann man nicht aus sich selbst heraus tun. Das ist unmöglich. Er war vor seiner Zeit im KZ im Gefängnis gesessen und die KZ-Schergen haben ihm gesagt, also die Nazis, so muss ich sagen, haben ihm gesagt, Herr Schneider, Sie dürfen wieder in die Freiheit zurückkommen. Wir entlassen Sie aus dem Gefängnis. Aber Sie dürfen nicht wieder zu Ihrer Gemeinde zurückkehren. Er hatte eine Frau, ich weiß nicht, 6, 7 oder 8 Kinder, kleine Kinder noch. Was hat er getan? Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, fuhr er schnurstracks zu seiner Gemeinde und stieg am Sonntagmorgen auf die Kanzel und verkündigte das Wort Gottes. Das konnte er nicht von sich aus. Von sich aus hätte er gesagt, jetzt muss ich nach mir und meiner Familie schauen. Was macht meine Frau, wenn ich nicht mehr da bin? Was machen meine kleinen Kinder, wenn ich nicht mehr da bin? Oh, der Herr hat ein gewaltiges Zeugnis durch ihn aufgerichtet, durch die Kraft seines Geistes. Und er konnte sein Leben verlieren. Er hat es wirklich verloren. Sie haben ihn getötet im KZ. Niederträchtig haben sie ihn umgebracht. Aber er war bereit, dieses Opfer zu bringen. Zeugnis. Wir haben nicht jetzt in dieser Weise diese Auseinandersetzung. Aber das liegt dem Herrn auf dem Herzen. Unser Zeugnis liegt ihm auf dem Herzen. Das ist etwas, was in ihm brennt. Der Eifer um sein Haus verzehrt ihn. Ich denke mir, dass wir da einfach auch weiter wachsen dürfen und uns ermutigen lassen sollten, durch den Heiligen Geist auch im Glauben zu leben. Und damit meine ich jetzt Folgendes, nicht irgendwelche Wunderheilungen oder Spreche in Zunge, das meine ich ganz und gar nicht. Das ist nicht unsere Richtung, die wir hier als Gemeinde haben. Ich meine vielmehr, dass wir im Glauben durch die Kraft des Heiligen Geistes erwarten dürfen, dass der Herr in unserem eigenen Herzen Folgendes bewirkt, was die Frucht und das Wirken des Heiligen Geistes auch darstellt. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die Früchte des Heiligen Geistes. Mitten hinein in diese Zeit, wo im Grunde genommen alles um mich herum zusammenbricht. Versteht ihr, wenn ich nochmal den Paul Schneider bemühe darf, als er in seinem Dorf, wo er Pastor war, in der Landeskirche, diese ganze Scharmützel erleben musste, wie er von Nazis angeschwärzt wurde, verurteilt, angeklagt wurde, vor Gericht gezogen wurde, wie ihm das Leben schwer gemacht wurde. Da war es der Herr durch seinen Geist, der diese Liebe wirkte. Wie kann man lieben, wenn um mich herum nur Hass ist? Wie kann man treu sein, wenn um einen herum nur Untreue ist? Wie kann man Friede haben, wenn um einen herum der Unfriede tobt? Wie kann man sich freuen, wenn um einen herum nur Traurigkeit herrscht? So könnte ich jetzt weiter fortmachen. Wie kann man sanftmütig sein, wenn um einen herum die Härte immer mehr zunimmt? Man kann es durch, jetzt will ich es mal mit anderen Worten sagen, durch den Herrn Jesus Christus. Denn er hat diesen Geist ausgegossen und der himmlische Vater. Oh, das ist wichtig, dass wir das verstehen lernen, dass wir es begreifen lernen, was es eigentlich heißt, mit dem Heiligen Geist auch versehen zu sein. Diese wirksame Hilfe, so wie es uns im Lukas 21 dann eben auch beschrieben ist. Ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht widersprechen noch widerstehen können. Dies wird dann im Lukas-Evangelium und im Markus-Evangelium bezogen, Lukas 12, Vers 12 und Markus 13, Vers 11. Ich lese das jetzt nicht euch vor, das könnt ihr zu Hause nachschlagen, wenn ihr wollt. Das wird bezogen auf das Werk des Heiligen Geistes. Also, wenn ich jetzt von meiner Seite aus sage, Herr, ich habe keine Weisheit, ich kann nicht reden. Der Herr kann mir einen Mund geben. Das ist das, was hier wortwörtlich dasteht. Der Herr kann mir einen Mund geben. Der Herr kann mir die Fähigkeit zum Reden geben. Der Herr kann mir Weisheit geben, dass ich wirklich ein Zeugnis sein kann und meine Widersacher nicht mir etwas entgegenhalten können. Sie sind nicht in der Lage zu widersprechen oder zu widerstehen. Das ist das Werk Gottes. Das ist dann immer, schau dir, wie der es gemacht hat. Das ist menschlich leider gedacht. Da haben wir jemanden, den Gott gebraucht, um andere zum Heiland zu führen. Und jetzt wird eine Methode kopiert, so musst du es machen. Das ist nicht richtig. Es ist das Werk Gottes, wenn ein Sünder errettet wird. Und so gilt es, dies wahrzunehmen. Ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, so dass eure Widersacher euch nicht widersprechen oder widerstehen können, sondern dass sie sogar auch gewonnen werden können, wenngleich es nicht immer der Fall war beim Paulus. Manche haben gar nicht auf ihn hören wollen. Und er gibt uns in all dem die Verheißung, wenn er uns durch schwierige Zeiten hindurchführt, dass er uns bewahren wird. Kein Haar, heißt es hier, wird also von unserem Haupt verloren gehen. Jetzt sagt ihr vielleicht, ich habe schon ein paar verloren. Ich hoffe, ihr wisst, was damit gemeint ist. Damit soll ausgedrückt werden, ich werde euch vollkommen bewahren. Aber ihr müsst meine Ziele vor Augen haben. Nicht hier auf dieser Erde ist eure Heimat. Versteht ihr? Nicht hier auf dieser Erde ist unsere Heimat. Ich will euch ins Ziel bringen, in meine Heimat. Und da werde ich euch wunderbar auch bewahren und werde euch leiden und werde euch in allem, was ich euch auferlege, zeigen, dass ich euch durchtragen kann und vollkommen behüten kann, dass ihr keine Angst habe müsst. Und jetzt, ich muss eigentlich ans Ende kommen, weil die Zeit schon vorbei ist, aber dieses Letzte möchte ich ganz kurz noch betonen.
was er ihnen sagt, Vers 19, Lukas 21, gewinnt eure Seelen durch standhaftes Ausharren. Wisst ihr, dieses Ausharren ist etwas, was für uns ganz besonders große Bedeutung haben sollte. Bleibe dran, habe Ausdauer, harre aus, bleibe drunter. Das steht eigentlich hier wörtlich auch, bleibe drunter. In so einer Zeit, unter solchen Umständen, ist es ganz oft ein ganz kräftiges Empfinden in unserem Herzen, ich möchte einfach nur wegrennen. Und das ist verständlich. Also es geht uns allen nur so. Es ist wirklich etwas, was man gut nachvollziehen kann. Niemand von den Aposteln, die dann später auch ins Gefängnis geworfen wurde, gesteinigt worden sind, wie der Paulus dann auch getötet wurde, die haben dann von sich aus gesagt, das ist der schönste Ort auf der Erde, wo ich sein möchte. Nie wieder aus dem Gefängnis heraus. Nie wieder ohne Steine. Nie wieder ein Leben, wo ich nicht gehasst werde. Ich liebe es so. Diese Ablehnung, diesen Widerstand. Sie haben darunter gelitten. Aber in ihrem Herzen wirkte Gott dieses Dranbleibe, dieses Ausharre, bleibt in mir und ich in euch. Der Herr Jesus hat es seinen Jüngern gesagt, ihr dürft glauben daran, dass er es nicht nur dieses eine Mal gesagt hat, Johannes 15, als er mit ihnen gesprochen hat, auch in dieser letzten Woche, sondern dass er ganz oft in ihrem Herzen durch seine Kraft genau dies auch ihnen, ja, so ganz arg wichtig gemacht hat, bleibe du jetzt bei mir. Geh weiter hin zur Bibel und öffne sie. Beug weiter deine Knie vor mir und bete. Komm weiter in die Gemeinschaft. Harre aus. Gewinnt eure Seelen durch Ausharren. Das heißt, andersherum ausgedrückt, wenn ich nicht ausharre, verliere ich meine Seele. Das Ausharren ist aus dem Grund etwas, was zu Recht ein Kennzeichen des Christseins auch darstellt. Ausharre, ich gewinne meine Seele. Es ist nicht einfach. Der Herr Jesus mutet mir viel zu. Aber der Herr Jesus hat in all dem einen ganz wunderbaren Plan. Ich frage mich jetzt, wenn ihr nachher gleich aufsteht und nach Hause geht, ob ihr für euch und euer eigenes Leben das so mitnehmt. Ob ihr sagt, ja, ich gehe jetzt mit dem Herrn Jesus durch diese schwierige Zeit hindurch, die ich jetzt habe, in dieser Seuche, in all meine eigenen Nöte, die ich erlebe, Krankheiten, Familiennöte, ganz egal. Ich möchte nicht, dass ihr Entschlüsse trefft und sagt, so will ich es machen. Aber eines möchte ich euch aufs Herz legen, dass ihr zu dem kommt, der euch durch diese schwere Zeit tragen kann, bringen kann. Und dass er den anruft und sagt, Herr, erhalte du mich nahe bei dir. Hilf mir, durch die Kraft deines Geistes zu leben, dich lieb zu haben und meinen Nächsten wie mich selbst. Hilf mir, dass ich ein Zeugnis sein kann für dich. Hilf mir, dass ich treu sein kann.
Wenn wir verstehen würden, wie sehr wir das Gebet brauchen, würden wir noch mehr beten. Von daher ist unser Gebetsleben, privat oder in der Gemeinde, immer ein Indikator dafür, wie sehr wir unsere Bedürftigkeit verstanden haben oder wie wenig wir sie noch verstanden haben. Aber wenn er das mitnimmt, dass er sagt, Herr, Herr, ich brauche dich und deine Kraft, trage mich durch diese Zeit, dann ist viel gewonnen. Wenn ihr versteht, ich kann es nicht, ich bin nicht in der Lage dazu, das zu ertragen. Ich kann kein Zeugnis sein, ich will kein Zeugnis sein, ich will eigentlich es nur für mich bequem haben. Ich möchte nicht ins Gefängnis, ich möchte nicht geschlagen werden, ich möchte nicht gehasst werden. Aber der Herr wird euch helfen, dass ihr so leben könnt durch seine Gnade. Der Herr wird euch beistehen, wird uns alle auch darin weiter anleiten und führen. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr, du führst uns durch schwierige Zeiten. Es sind ganz unterschiedliche Schwierigkeiten, die wir haben. Ganz unterschiedliche Kämpfe. Aber Herr, du weißt, wir kommen alle miteinander gar nicht so gut damit zurecht. Wir können das nicht meistern von uns aus. Wir können nicht einfach ein nettes Gesicht aufsetzen und freundlich sein. Wir können nicht von uns aus dranbleiben, Zeugnis sein. Wir brauchen dich heute so sehr wie die Gemeinde damals. Auch wenn wir noch gar nicht ins Gefängnis gekommen sind, wollen wir dich darum bitten, dass du in unserem Leben erweist, dass du in uns wohnst, dass du ein Zeugnis aufrichtest, dass du dich erbarmst über uns, mitten in unserer Schwachheit, mitten in unserem Elend, dass du uns, Herr, Kraft gibst und das Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben offenbar wird, Liebe und Freude und Friede und Geduld und Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Treue, Selbstbeherrschung. Ach Herr, das alles haben wir nicht von uns aus. Aber wir wollen es von dir bitten, um deines vergossenen Blutes willen, um deines vollbrachten Opfers willen. Ja, unser himmlischer Vater, sieh uns an und erbarm dich über uns, dass wir persönlich in der Familie und als Gemeinde wirklich ein Zeugnis sein können zu deiner Ehre. Amen. Amen.